Klima in Bewegung, Klima in Bayern. Das wöchentliche Klimamagazin von Klimabewegten für besseres Klima. Jeden Mittwoch kurz nach 18 Uhr im aktuellen LoRa-Magazin hier bei LoRa München. Klima in Bewegung. Hallo und herzlich willkommen in Teil 45 hier bei Klima in Bewegung. Ich bin der Fabian und bei mir im Studio ist die Ramona. Hallo Ramona.
Hallo zusammen.
Und wir waren heute nicht allein im Studio, sondern hatten vorhin noch Markus Raschke hier im Studio von Protect the Planet, der bei uns berichtet hat von seinen Erfahrungen in Sharm el-Sheikh, wo er zur COP, also der Conference of Parties oder Klimakonferenz
oder COP.
Oder COP 27 vor Ort war und uns einiges zur Klimabewegung vor Ort berichtet hat. Außerdem hören wir heute noch von Miriam Herrmann und die Anzeige rund um die IAA, die Abseilaktion damals. Wir erinnern uns, da gibt es Neuigkeiten bezüglich der Anklage und
die Veranstaltungstipps dürfen wir nicht vergessen. Die hat wieder Manfred für uns vorbereitet.
Und dazu haben wir wieder einen kleinen Extremwetterblock, um reinzustarten. Ja, und im Extremwetter haben wir heute einige aktuelle Nachrichten aus Deutschland, Italien, der Alpenregion und Entwicklungen für euch. Und zwar könnten wir reinstarten mit dem Saarland.
Ja, das Saarland hat gerade letzten Donnerstag ein Unwetter erlebt, sehr wahrscheinlich ein Tornado, der wirklich dazu beigetragen hat, dass sehr viele Dächer abgedeckt wurden. Das war jetzt letzten Donnerstag
in einem kleinen Dorf, also nicht das ganze Saarland war betroffen, aber ein kleines Dorf hat sehr darunter gelitten und wir sind darüber auf eine andere Seite gestoßen namens tornadolisten.de und da haben wir auch noch einen Tornado am 5.11. in Dingolfing gefunden, also ein Bild von einer Windhose dort. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass Extremwetterbetrachtung jetzt auch im Internet besser angekommen ist. Es gibt mehr Seiten dazu. Es macht unsere Recherche ein bisschen einfacher. Allerdings ist es gerne auch mal ein bisschen effektheischerischer.
Ja, und dann haben wir jetzt gerade im Alpengebiet sehr stark Schneestürme, die wir beobachten, gerade in der Schweiz und Österreich. Und in Italien gibt es ganz große Unwetter, vor allem in Venedig, wo wir mit 170 Zentimetern sehr hohe Hochwasserstände haben.
Ein Hochwasser vergleichbar mit den drei höchsten in den letzten 100 Jahren, das da jetzt gerade erwartet wird. Venedig hat vorgesorgt, hat seine Hochwasserschutztore zugemacht, trotzdem prasselt Starkregen dort ein, wie auf die gesamte Region. Flutwellen werden berichtet. Dieses Sturmtief namens Denise greift gerade massiv in den Mittelmeerraum ein, was wohl daran liegt, dass das Mittelmeer immer noch verhältnismäßig zu warm ist und deswegen sehr viel Energie gespeichert hat. Und wie gesagt, die entlädt sich auch auf den Alpen mit Schneefall. Und wir werden sehen, was da sich noch entwickeln wird. Insgesamt ist das Wetter ein bisschen unruhig, bei uns allerdings es ist noch einigermaßen angenehm.
Wir können zufrieden sein, ja.
Extremwetter erleben wir also vor Ort jetzt gerade gar nicht mehr so. Aber ein Ort, an dem viele Menschen zusammenkommen, die Extremwetter erleben und täglich zum Teil darunter leiden, ist die Conference of Parties, der COP 27 in Sharm el-Sheikh, der am Sonntag zu Ende gegangen ist. Und da war vor Ort ein Münchner Kollege aus der Klimabewegung von Protect the Planet, Markus Raschke. Und mit ihm haben wir heute im Studio geredet.
Markus, mit welcher Stimmung bist du zurückgekommen?
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mit welcher Stimmung? Es ist meine dritte Klimakonferenz gewesen. Und also ich bin bisher immer mit sehr gemischten Gefühlen nach Hause gegangen, weil man im Vorfeld natürlich immer Hoffnungen hat, dass das Problem, und es geht ja um nichts weniger als die Auslöschung unserer Spezies, dass das von denen, die hier in verantwortlicher Position etwas leisten können, mit allem Ernst und auch allem Willen und auch mit Mut angegangen wird. Und dem ist nicht so, muss man sagen. Das ist sehr frustrierend und das frustriert auch die vielen Menschen, die sich viele Sorgen machen und die auch sehr engagiert sind und für Klimaschutz sich einsetzen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man auf diesen Klimakonferenzen wahnsinnig vielen genau von diesen Menschen begegnet, die Mut machen, die tolle Projekte auf die Beine stellen und die einfach echt was bewegen wollen und die oft auch eine jüngere Generation repräsentieren, der sehr bewusst ist, was auf sie zukommt. Und deswegen gemischte Gefühle, so halb und halb. Und
Ja, erzähl doch mal, du berichtest, du bist auf viele Engagierte dort gestoßen. Wie haben die sich bemerkbar gemacht? Wie seid ihr euch begegnet?
Also bei Klimakonferenzen, dann gibt es ja 40.000 Teilnehmer, darunter sind ja auch sehr auch durch die Medien gegeistert, einige hundert Lobbyisten der Fossilindustrie, und demgegenüber stehen auch einige hundert der Repräsentanten der Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt, die aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, unterschiedlichen Schichten und Geschlechtern kommen. Eine sehr diverse Menge an Menschen, die dort durch das Gelände gehen, die verschiedenen Vorträge, die angeboten sind, die Side-Events, bei denen man in den Pavillons der verschiedenen Länder und Organisationen zuhören kann und einfach lernen kann, was für Themen für diese Klimakonferenz oder für diese Menschen wichtig sind. Da kommt man sehr viel ins Gespräch, und das kann dann von ganz speziellen regionalen Themen. Ich bin an einem Vortrag vorbeigekommen über die Wasserversorgung im Tschad. Das war sehr interessant, was Menschen da machen, um mit dem wenigen Wasser einfach noch Landwirtschaft zu betreiben. Oder eine junge ägyptische Aktivistin hat ein Projekt vorgestellt, Shamsi, bei dem mit vor Ort vorhandenen Mitteln Solarkocher gebaut werden können. Und einfach dadurch auch der Bevölkerung, die natürlich auch hohe Kosten hat und gleichzeitig sehr viel Sonne in diesen Ländern, die Möglichkeit eröffnet wird, mit eigenen Mitteln, mit Hausmitteln, die solare Energie zu nutzen und dadurch natürlich auch sehr umweltfreundlich zu kochen.
Sehr, sehr schön, dass es dann so Leute gibt, die sich gegenseitig etwas beibringen. Es war allerdings jetzt in Ägypten, wo gleichzeitig circa 66.000 Menschen als politische Häftlinge in Foltergefängnissen zum Teil sitzen. Wie ist es da, mit anderen Aktivistinnen zusammenzukommen? Und man hat gehört, es gab zwar eine Protestfläche, die war aber eingezäunt zwischen Müllcontainern. Also wie viel ist da noch der Glaube daran, dass man aus der Zivilgesellschaft aktiv werden kann, wenn man in so einem Land auf andere zivilgesellschaftliche Akteure trifft und gemeinsam Mut machen möchte dafür, dass man es doch hinbekommen kann?
Ja, das war jetzt in Ägypten ein ganz besonderer Fall. Ägypten ist eine brutale Militärdiktatur, die Meinungen unterdrückt, die jede Art von Zivilgesellschaft unterdrückt, um einfach den Machtanspruch des Militärs nicht zu gefährden. Und das haben wir auch als Observer-Organisationen aus anderen Ländern und gerade auch aus den westlichen Demokratien sehr stark mitbekommen. Die Stimmung unter den Repräsentanten der Zivilgesellschaft, wie uns von Protect the Planet, war diesbezüglich sehr angespannt auch. Es gab bei manchen Kolleginnen auch unangenehme Erfahrungen. Das geht von fortlaufenden Kontrollen durch die Sicherheitsbehörden bis hin, in unserem Fall war es so, dass wir beim Auschecken aus unserem Hotel, sind wir nicht dorthin gefahren, wo das Hotel dachte, dass wir hinfahren, und dann ist man uns quasi hinterher und wollte wissen, wo wir hingehen, und dann sind wir in irgendein Taxi eingestiegen und dann klingelt kurz später beim Taxifahrer das Telefon und der gibt die Adresse durch, wo wir hingehen. Und da kommt schon ein sehr mulmiges Gefühl auf. Und wenn man dann hört, dass die gesamte Klimakonferenz im Gebäude des Auslandsgeheimdienstes von Ägypten stattfindet und dort so ziemlich alles verwanzt und mit Kameras versehen ist, was man sich vorstellen kann, dass auch die offizielle App am Smartphone, mit der man sich durch das Gelände zurechtfinden kann, mit einer Spyware oder mit Zugangslücken versehen ist, damit eben dieser Geheimdienst auch auf Telefone und auch auf verschlüsselte E-Mails zugreifen kann, dann ist es so, dass das natürlich sehr nachdenklich macht und dass man sagt, das ist ein Zustand, der spottet jeder Beschreibung. Es gab Beschwerden auch von den offiziellen Delegationen, auch bei den Vereinten Nationen. Das Thema ist auch von Guterres aufgegriffen worden. Aber das führt natürlich zu einem Ambiente von, ja, Misstrauen. Und ich glaube, gerade so eine Klimakonferenz braucht Vertrauen. Jeder Mensch, mit dem man verhandelt und mit dem man verhandelt, auch wo alle sich ein bisschen zurücknehmen müssen, um für das gemeinsame Ganze vorwärts zu kommen. Wenn das die Rahmenbedingungen sind, die da gesteckt sind, dann macht das Angst. Und die Zivilgesellschaft hat Demonstrationen gemacht, du hast das gesagt, unter dem Motto, we are not defeated yet. Wir geben uns quasi noch nicht verloren. Und daraus spricht sehr viel Fatalismus, sehr viel Frustration, sehr viel Verzweiflung, muss ich sagen.
Und das war auch der Titel, glaube ich, eines Gedichtbands, der jetzt bald rauskommt, in Deutschland auch von dem Alaa Abdel Fattah, der jetzt dann auch auf Deutsch rauskommen soll. Ich glaube, der ist breit rezipiert worden.
Ja, das ist ein ägyptischer Blogger, der ja für seine Meinungsfreiheit im Gefängnis sitzt, ohne ein Recht gebrochen zu haben. Also Menschenrechte sind einfach in Ägypten nicht gegeben. Und wieso die Vereinten Nationen so eine wichtige Konferenz in ein Land vergeben, das einfach solche Grundwerte nicht achtet, das halte ich für sehr schwierig. Bei den Demonstrationen, die die Zivilgesellschaft gemacht hat, war oft die Schwester von dem Alaa Abd El Fattah da. Das hat auch den Sicherheitsbehörden nicht gefallen. Also jeder, der dorthin geht, hat so ein Badge, mit dem er sich kenntlich macht. Da kann man nochmal schauen, wo kommt einer her? Ist er Verhandler mit dabei oder ist er von einer Observer-Organisation? Das war dann immer so ein, wo kommst du her? Was machst du? Wieso bist du hier? Und da waren dann sehr viele, die gar keinen Badge hatten, die Leute gefilmt haben, die Aufnahmen gemacht haben. Das ist sehr unangenehm gewesen. Und wenn dann die Demonstrationen, die bei Klimakonferenzen in Glasgow auch auf die Straße rausgegangen sind, wo es in den Städten stattgefunden hat, auch die Bevölkerung vor Ort mitgenommen wurde, das hat dort so nicht stattfinden können, weil es eine Militärdiktatur ist, in der man nicht frei demonstrieren kann und darf. Und die Demonstration auf dem UN-Gelände, das staatenfrei ist für die Zeit, ja, da haben wir, wie du sagst, eine Demonstration gemacht, die am Ende zwischen rührenden Klimaanlagen, irgendwelchen abgelegten Baumaterialien und Mülleimern stattgefunden hat, irgendwo in einer Ecke, wo es quasi keiner mitbekommt. Und das ist für uns als Vertreter der Zivilgesellschaft, die einfach deutlich mehr Ambitionen hat und deutlich mehr fordert, als jetzt bei der Konferenz herauskam, ist das frustrierend und in meinen Augen ist das beschämend. Das ist beschämend für die Vereinten Nationen, es ist beschämend für das gesamte Format. Und es geht ja auch leider nur um die Auslöschung der Spezies Mensch und das ist vielen einfach, glaube ich, dort nicht bewusst. Und ich fand auch, dass, um auf die Klimakonferenz selbst zu kommen, dass einfach die Wissenschaft dort viel zu wenig vertreten war. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die dort verhandeln, viel zu wenig Wissen um die Klimakrise haben, viel zu wenig Wissen, was bedeutet das eigentlich, 2 Grad Klimaerhitzung. Und mir macht das Angst.
Wer mehr von Markus Raschke über seine Erfahrungen in Sharm el-Sheikh wissen möchte, für den haben wir auch gleich noch einen Veranstaltungstipp, nämlich am 1. Dezember im Zukunftssalon wird es eine Veranstaltung geben, wo du berichten wirst.
Ja, das ist eine Veranstaltung bei der Urgewalt, eine ganz tolle Organisation und was überhaupt auch diese ganzen Verhandlungen zum Thema Loss and Damage waren. Wer sich darüber informieren möchte, wird dort einen sehr spannenden Input von Urgewalt bekommen und ich werde dort auch vor Ort sein und ein bisschen meine persönlichen Eindrücke schildern, wie ich persönlich die Klimakonferenz erlebt habe. Herzliche Einladung, freue mich auf jede und jeden, die da kommen.
Genau, und wer noch mehr wissen möchte, kann auch morgen im LoRa Magazin nochmal einschalten, weil wir führen jetzt unser Gespräch noch weiter hier vor Ort und werden den Rest den Kolleginnen von morgen mitgeben. Einen kleinen Veranstaltungstipp haben wir jetzt schon gegeben, also der 1. Dezember, den könnt ihr euch schon mal anstreichen. Informationen dazu findet ihr natürlich unter protect-the-planet.de. Und der Manfred von den Parents for Future hat noch weitere Veranstaltungshinweise für die kommenden 7 Tage für uns vorbereitet.
Morgen, Donnerstag, den 24. November, gestaltet Extinction Rebellion das Programm des Klimatreffpunkts. Diesmal mit einem Die-In. Ort und Zeit sind diesmal etwas verschoben. Auf dem Max-Joseph-Platz vor der Oper schon ab 16.30 Uhr. Aktuelles hierzu findet ihr auf klimatreffpunkt.de. Eine Variante der alten Geschichte David gegen Goliath, Vandana Shiva, die eigensinnige Tochter eines Waldschützers aus dem Himalaya, nimmt es mit den Großkonzernen der Landwirtschaft auf. Sie kommt selbst zur München-Premiere des Kinofilms Vandana Shiva, ein Leben für die Erde, der ihre Geschichte erzählt, am Samstag, 26. November um 19.30 Uhr im Filmtheater Sendlinger Tor. Lernt selbst eine der wichtigsten Aktivistinnen unserer Zeit kennen. Karten könnt ihr online reservieren unter, zusammengeschrieben, filmtheatersendlingertor.de. Was hat Design mit der Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebensweise zu tun? Professor Ralf Buchner von der Fakultät für Design an der Hochschule München beleuchtet diese Zusammenhänge in seinem Vortrag Inner Development Goals für die große Transformation. Die kostenlose Veranstaltung findet im Rahmen der HM Lectures for Future an der Hochschule München statt. Am Montag, 28. November um 18 Uhr startet der Vortrag. Teilnehmen könnt ihr wahlweise online via Zoom oder vor Ort in der Lotstraße 64. Alle Details findet ihr auf hm.edu, dann am einfachsten weiter über die Suchfunktion mit dem Stichwort Ringvorlesung. Energiesparen pragmatisch. Einen wichtigen Beitrag liefert das Dämmen unserer Gebäude. Wie es richtig geht, wie Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt werden können und welche Fördermöglichkeiten bestehen, darüber informiert die Münchner Volkshochschule. Los geht's am Donnerstag, den 1. Dezember um 18.30 Uhr. Online und ohne Gebühren. Details zum Vortrag Dämmen mit nachwachsenden Rohstoffen findet ihr auf mvhs.de. Dann weiter mit dem Suchbegriff Dämmen.
Wir haben schon häufiger darüber berichtet, wie die Repression in Bayern zuschlägt. Ein klassisches Beispiel war am Anfang dieses Klimamagazins der Umgang mit denjenigen, die sich abgeseilt haben von einer Autobahnbrücke rund um die IAA, der Eröffnung der IAA, und dafür 4 Tage in Haft gesteckt wurden, präventiv, was danach einkassiert wurde.
Man muss vielleicht noch ganz kurz einführen, dass die IAA in München zum ersten Mal in München war und dass es darum schon sehr viel Proteste gab, weil man natürlich gesagt hat, wir wollen irgendwie Fahrradstadt sein und plötzlich werden hier irgendwie große Fahrzeuge von namhaften Herstellern mitten auf öffentliche Plätze gestellt. Also man hat ja wirklich öffentliche Plätze blockiert mit diesen IAA-Ständen.
Die standen im Raum, diese Autos, und haben uns behindert. Freiheit allerdings sind diejenigen, die sich damals abgeseilt haben, mittlerweile angezeigt worden wegen 1296-facher Nötigung, und zwar weil der Verkehr aufgehalten wurde von der Polizei. Das ist die Anklage, der sich jetzt Miriam Herrmann gegenüber sieht, die eine dieser beiden Kletterer war, mit der wir jetzt sprechen, weil es gibt neue Entwicklungen in eurem Fall. Hallo Miriam.
Hallo.
Was gibt es denn für neue Entwicklungen bei euch? Das letzte, worüber wir berichtet haben, war, dass die Staatsanwaltschaft eine Strafforderung vorgesehen hatte, beziehungsweise ein Gericht vorgesehen hatte, das für euch bedeutet hätte 2 bis 4 Jahre Haft. Was gibt es da jetzt?
Es gab ja auch viel Berichterstattung darüber, dass generell die Einschätzung war, 2 bis 4 Jahre Haft für diesen Vorwurf ist absolut unverhältnismäßig und unangemessen hoch. Und ja, jetzt hat 4 Monate lang das Gericht sich Zeit genommen, darüber nachzudenken, ob es das auch so sieht, dass das zu hoch ist, und sich jetzt entschieden, ja, da die Staatsanwaltschaft in die Schranken zu weisen und zu sagen, dass das so nicht geht, dass das unverhältnismäßig ist, dass das unrealistisch ist, dass es zu so einer hohen Strafe kommt, und jetzt die Anklage an den Einzelrichter zurückverwiesen. Vor dem Einzelrichter ist die höchste Strafe, die gefällt werden kann, 2 Jahre Haft, und sonst sind die für Geldstrafen und so kleinere Sachen zuständig.
Das waren jetzt 4 Monate, die wahrscheinlich relativ anstrengend waren für dich?
Ja, also es hat mich auch gewundert, dass die so lange gebraucht haben, da das für uns absolut klar war, dass 2 bis 4 Jahre ja schreiend überzogen sind. Und ich denke auch, dass dieser öffentliche Druck da durchaus ja mit zu tun gehabt hat, dass das Gericht so entschieden hat. Ich glaube aber auch, dass ja schon irgendwie auch Tradition hat in Bayern, dass dort besonders hart auf Proteste und gerade auch auf Klimaproteste reagiert wird. Dass das wäre da schon fast sein Stolz ist, der Markus Söder und Joachim Herrmann da in ihrer Hochburg der Klimazerstörung umtreibt, dass sie da besonders hart Menschen einschränken und diesen Protest einschränken. Und ja, da hat das Gericht wahrscheinlich eine Weile mit sich ringen müssen, ob es dieses Ziel teilt oder nicht, oder ob sich doch dem Rechtsstaat verpflichtet fühlt. Und dann, ja, ist etwas Ähnliches passiert wie damals, als auch der Gewahrsam dann für rechtswidrig erklärt wurde, in dem wir waren. Nämlich, dass das Gericht sagt, nee, so geht's nicht ganz, Staatsanwaltschaft, das ist übertrieben, wir leben immer noch in einem Rechtsstaat, so doll kann der Protest nicht eingeschränkt werden.
Gab es für euch damals eine Entschädigung?
Es gibt die Möglichkeit, Entschädigung zu beantragen, ich bin noch nicht dazu gekommen. Wir haben es aber vor, weil eben, ja, also eine Freiheitseinschränkung ist ja wirklich die größte Einschränkung, die der Staat zur Verfügung hat, und das einfach mal so eben rechtswidrig zu verhängen bei einer kleinen Sache ist schon ein ganz schönes Brett, sage ich jetzt mal. Und jetzt gerade sind 19 Klimaaktivistinnen der letzten Generation, die sich auch einfach über friedlichen Protest da beteiligen, für 30 Tage im Gewahrsam in München, was ja noch eine viel längere Zeit ist und ja genauso ungerecht und falsch ist wie damals, als wir eingesperrt waren.
Bei diesem Verfahren seid nicht nur ihr zu zweit angezeigt, also Kim und du, sondern auch die Susanne, die Fotos gemacht hat von der Aktion. Seit wann wisst ihr, dass sie auch mit angezeigt werden sollte?
Sie stand von Anfang an mit in der Anklage. Auch für sie waren diese 2 bis 4 Jahre zu Beginn angeordnet. Die Staatsanwaltschaft versucht, sich da in der abenteuerlichen Konstruktion der gemeinschaftlichen Tatbegehung, also dass sie sagt quasi, ja, sie hat Fotos gemacht und damit quasi einfach mitgewirkt an dem Gesamtgebilde und deswegen genauso zu bestrafen wie die beiden, die da das Banner gehalten haben. Aber da habe ich bis jetzt auch noch keine Meinung gefunden von irgendwelchen AnwältInnen oder sonst Menschen, die sich damit auskennen, die glauben, dass es auch nur ansatzweise haltbar ist, dieser Vorwurf. Wir gehen da von einem Freispruch oder von einer Einstellung aus in jedem Fall.
Was wünscht ihr euch jetzt von anderen KlimaaktivistInnen, wie sie mit dieser Bedrohung, die euch erfährt, umgehen?
Wir wünschen uns, dass so viele Menschen wie möglich aktiv werden und auf die Straßen gehen und sich auf die Art und Weise, wie sie das können, einbringen. Denn was wir jetzt brauchen, ist einfach möglichst viele Menschen, die zeigen, dass das jetzt richtig ist, dass wir jetzt Widerstand leisten müssen gegen das Versagen der Regierung in dieser Katastrophe. Und wenn wir richtig viele sind, dann können wir tatsächlich Veränderungen bewirken und dann wird es auch nicht mehr zu solchen großen Verfahren und ewigem Aufwand des Staates kommen, Einzelne zu unterdrücken, weil das dann gar nicht mehr möglich sein wird. Wir müssen uns jetzt friedlich dafür einsetzen, dass diese Katastrophe abgewendet wird. Und ja, wenn wir viele Menschen sind, die jetzt Widerstand leisten, dann können wir tatsächlich Veränderungen bewirken. Und dann können wir auch irgendwann aufhören, diese Aktionen zu machen, die ja auch anstrengend sind. Und die Repression dagegen ist anstrengend, weil wir dann ja jetzt noch die Chance haben, es zu erreichen, wirkliche Veränderungen zu bewirken.
Super. Danke Miriam für diesen Einblick. Und wir bleiben auf jeden Fall dran und werden von diesem Prozess vermutlich auch noch berichten.
Das war's wieder mit einer weiteren Sendung von Klima in Bewegung. Und wie immer gilt...
Bleibt in Bewegung, bis zum nächsten Mal, dann Teil 46 und wir bedanken uns bei allen, die diesmal mitgemacht haben und die in Bewegung bleiben.
Danke.
Die Sendereihe Klima in Bewegung wird unterstützt durch die Programmförderung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM, und ist Teil des diesjährigen Schwerpunkts Klima in Bayern.